Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute gedenken in Wittenberg Protestantinnen und Protestanten aus aller Welt Philipp Melanchthons. Morgen nämlich jährt sich sein Todestag zum 450. Mal. Für viele evangelische Kirchen ist dieses Jahr überhaupt das Melanchthon-Jahr. Solche Ehrungen sind recht neu, denn nach der Reformation haben vor allem die lutherischen Kirchen den großen Reformator gerne vergessen oder sogar negativ dargestellt. Die Reformation aber ohne Melanchthon ist sie undenkbar. Judith Wipfler hat mit dem Kirchenhistoriker Martin Kreschat ein Gespräch über Melanchthon geführt. Zuerst aber hören wir einen Steckbrief, den Judith Wipfler zusammengestellt hat. Stefan Mester liest ihn.
Philipp Schwarzerd wurde in der Kurpfalz in Bretten bei Karlsruhe geboren. 1497 war das, und er hatte das Glück, zur Familie des großen Humanisten Johannes Reuchlin zu gehören. Reuchlin erkannte die Hochbegabung des Buben. Philipp konnte mit 12 Jahren bereits fließend Latein, lernte von Reuchlin Griechisch und Hebräisch und trat mit sage und schreibe 21 Jahren seine erste Professur an. Und zwar an der damals aufstrebenden Universität Wittenberg, die zum Zentrum der Reformation wurde. Nicht nur, weil Martin Luther dort lehrte, sondern nun eben auch dessen junger Kollege Philipp, der fortan Melanchthon hieß. In Wittenberg wurde Melanchthon zur rechten Hand Luthers, half bei der Bibelübersetzung, verfasste Grundlagentexte der Reformation, die damals Bestseller waren. An allen Disputen und Reichstagen war er prominent dabei. Aus seiner Feder flossen auch so wichtige Texte wie das Augsburger Bekenntnis. Als Rhetoriker und Präzeptor Germaniae, Lehrer Deutschlands, ging Philipp Melanchthon in die Geschichte ein. Dass er kompromissfreudig war und statt Spaltung lieber die Einheit der Kirche suchte, machte ihn bei vielen anderen Protestanten suspekt. Radikale Lutheraner nahmen ihm auch seine Nähe zu den Reformierten übel. Als Intellektueller mit Federkiel in der Hand steht er auf Kirchenfenstern und Gemälden oft nur im Hintergrund eines übergewichtigen Luthers. Und auch später, in den modernen Luther-Filmen, spielt der besonnene Melanchthon neben einem polternden Luther nur eine Nebenrolle. In Wirklichkeit war das anders.
Philipp Melanchthon hatte einen Sprachfehler. Das weiß ich jetzt aus Ihrem Buch, Martin Kreschat. Melanchthon konnte seinen eigenen Namen kaum aussprechen und nannte sich drum später auch Melanchthon. Das ist ja eine recht ulkige Geschichte. Ein Rhetorikprofessor, der lispelt und mit hängenden Schultern, so ist auch überliefert, vor den Studierenden stand. Trotzdem, auch das ist mehrfach bezeugt, vermochte dieser Melanchthon seine Schüler mitzureißen. Wie hat er denn das geschafft, Martin Kreschat?
Ja, das ist immer wieder erstaunlich, dass die eigene Begeisterung, denke ich, die Melanchthon für seine Sache hatte, dass er die Fähigkeit hatte, die so überzeugend zu vermitteln, dass die Schwierigkeiten seiner Aussprache und die kümmerliche Gestalt darüber hinweggetragen haben, sodass er eben durch die Inhalte, die er vermittelte, eben den großen Eindruck gemacht hat.
Das war eine Zeit, Anfang des 16. Jahrhunderts, eben der Humanismus, der sich jetzt den Quellentexten neu widmete. Und bisher war die Schultheologie, hat so funktioniert, man hat eigentlich kommentiert, was vorher schon mal kommentiert worden war und hat sich eigentlich den sogenannten Urtexten, also den eigentlichen biblischen Texten, kaum gewidmet. Und das war nun der große Aufbruch. Welche Entdeckungen hat denn da der junge Philipp Melanchthon gemacht?
Er war auch ein sehr geschickter Mann, muss man dazu sagen. Er hat durchaus auch Texte, die schon bekannt waren, nochmal selber rausgegeben und hat dann also ein hilfreiches und einfühlsames Vorwort dazu geschrieben. Also was wir heute so als Klassik bezeichnen, von Homer über Aristophanes und andere, hat er rausgegeben oder eben Vorlesungen darüber gehalten. Und das war ja alles neu. Naja, heute wird es wahrscheinlich für die meisten Studierenden auch unendlich neu sein. Man darf das auch nicht zu ideal sehen. Also durch den Briefwechsel Melanchthons zieht sich auch die Klage, dass die Studenten so faul sind und keine Lust haben, Sprachen zu lernen und lieber diskutieren über etwas, als dass sie sich den Quellen selber zuwenden. Aber er war ein begeisternder Lehrer und er war in der Lage, eben auch sehr viele Lehrbücher zu schreiben, in denen er gleichsam die Studierenden so an die Hand nahm, auch bis dahin, dass man also Eselsbrücken sich merkt. Diese Studierenden waren ja in der Regel in einem Alter 15, 16, 17 Jahre, eben auch begleitet werden mussten, mit der ganzen Form, wie sie auch gelebt haben, in der Börse, also in Häusern mit gemeinsamer Mahlzeiten, Tageslauf geordnet, mit Gebeten, Essen, Freizeit, Arbeiten. Alles das ist eine andere Form der Universität gewesen. Melanchthon war kein Schritt zu einfach, kein Schritt zu schlicht, um den Studierenden oder den jungen Leuten, sagen wir mal besser, diese Materie nahezubringen.
Eines seiner ersten Bestseller war ja auch diese griechische Grammatik, die ja auch eher so eine Lerngrammatik war. War er also auch ein pädagogisches Genie?
Er war ein pädagogisch sehr geschickter Mann, ja. Er machte das, was ja auch bis auf den heutigen Tag bei Studierenden sehr geschätzt ist. Also möglichst alles in einem Buch und dieses Buch nicht zu dick.
Da sind wir jetzt schon bei dem Ehrentitel, den Philipp Melanchthon bekommen hat, nämlich Lehrer Deutschlands gewesen zu sein. Da kommen aber noch andere Sachen mit hinein, so eine Art Schulreform, die in ganz vielen deutschen Landen, die dann später eben protestantisch waren, durchgegriffen hat. Melanchthon, der hat sogar Curricula und Lehrpläne dafür geschrieben, hat die Lehrer neu ausgebildet, kontrolliert auch. Kann man sogar sagen, er hat den Grundstein für das spätere Gymnasium gelegt?
Ja, das Letztere wird man sofort sagen können. Sie müssen bedenken, ein Mensch, der im Mittelalter, im späten Mittelalter um 1600 Priester werden wollte, der ging bei einem Priester in die Lehre. Also so wie ein Schornsteinfeger beim Schornsteinfeger und Bäcker beim Bäcker in die Lehre ging und lernte dann eben die Messe, die entsprechenden Texte auswendig und lernte das dann singen. Und das war die hauptsächliche Beschäftigung. Mit der Reformation wird ja durchgesetzt, es muss der zukünftige Pfarrer, muss ja auch auf der Universität gewesen sein. Wenn man das aber voraussetzt, muss man eine andere Universität haben, in der nicht, wie es damals in der Regel üblich war, man Theologie 7, 8, 10 Jahre studierte. Auf die Art und Weise wurden dann Wissenschaftler herangebildet. Die Kluft eben zwischen diesen Wissenschaftlern und dem normalen Kaplan und Priester, der eben keine Universität besucht hatte, höchstens eine Lateinschule. Um diese Kluft zu schließen, wurde in der Reformation eben die Forderung durchgesetzt, dass man studierte, so dass der zukünftige Pastor, und das ist mir wichtig, in der Lage war, auf die Fragen und auf die Bildung der Zeitgenossen eingehen zu können und nicht, wie das häufig dann war, im späten Mittelalter, dass man von der Kirche nichts mehr erwartete, weil die Pastoren ja doch nichts zu sagen hatten. Vorurteile gegenüber Mönchen und Priestern waren erheblich und sie waren nicht einfach aus der Luft gegriffen.
Er reagierte damit auch auf quasi soziale Missstände in der Priesterschaft, also dass die natürlich den Zölibat nicht flächendeckend einhielten, sondern ungefähr über ein Drittel im Konkubinat lebte oder auch, dass Priester häufig betrunken waren oder eigentlich nicht viel mehr drauf hatten als eben dieses Messformular durchzuführen.
Ja, das hat sich ja tief für Melanchthon in seine Erfahrung eingeprägt, dass er bei den Visitationen tätig war, die der Kurfürst verordnet hatte. Wie sieht es eigentlich mit den Kenntnissen aus in meinen Territorien, in den Kirchen, in den Gemeinden? Und das war für Melanchthon eigentlich erschütternd zu sehen, wie auf der einen Seite bestimmte sittliche Missstände vorhanden waren, aber mindestens so sehr einfach Unkenntnis. Und es gibt den, das ist wahrscheinlich frei erfunden, aber es bringt so ein bisschen zum Ausdruck, dass jemand gefragt wird, ob er den Korintherbrief und den Römerbrief schon mal gelesen hat. Aus dem Neuen Testament wurde nicht dazu gesagt. Da wird gesagt, er hätte noch keine Zeit, die neuen Bücher von Luther zu lesen. Also so etwa, wenn es wohl erfunden ist, aber es war treffend erfunden, um zu karikieren, wie diese Geistlichkeit, wie es damit bestellt war.
Das wurde aber auch kritisiert, diese Akademisierung der Pfarrerschaft, der Pastoren. Interessanterweise haben wir heute wieder so eine ähnliche Diskussion, dass diese hochintellektuellen Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus den Universitäten eben nach einem 7-jährigen Studium entlassen werden, wissenschaftlich hochqualifiziert sind, historisch sehr gebildet sind, sich aber oft mit dem Milieu, das dann an der tatsächlichen Kirchenbasis in der Gemeinde herrscht, reichlich schwer tun, weil ihnen das sehr fremd ist und dass man eben die anderen Milieus, sagen wir jetzt eben ein Arbeitermilieu, gar nicht anspricht, auch mal Theologie zu studieren oder eben Pastor zu werden.
Ich würde ja meinen, dass ein Großteil der Theologiestudierenden heute ist also nicht theologisch ausgebildet, sondern so angeturnt ein bisschen davon. Wenn Sie bloß mal bedenken, dass auf evangelischen Fakultäten seit 200 Jahren Bibelkritik gelehrt wird und die entsprechenden Damen und Herren, die jetzt Theologie studieren, haben das alles gelernt und gemacht und in der Gemeinde vergessen sie es dann sehr schnell. Dann dunkeln sie sehr schnell nach und machen also sozusagen eine Gemeindetheologie und sagen das, was die Gemeinde hören will, beziehungsweise verschweigen das andere. Ich denke, wir haben einen großen Bereich der jungen Leute, die heute Theologie studieren, die von alledem, was dort wissenschaftlich geboten wird, wenig akzeptieren. Sie laufen unten durch, um dann in die Gemeinden hereinkommen zu können. Und es sind evangelikal geprägt und auch nicht daran denkt, das preiszugeben. Also es ist sehr kompliziert. Sie haben völlig recht. Ganz bestimmte Milieus begegnen ja in der Kirche nicht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und wenn man da irgendwo hörte, derjenige, der Presbyter oder sonst jemand ist, Arbeiter, dann konnte man darauf tippen, dass das so ein schön gefärbter Arbeiter war, also eine bestimmte kleinbürgerliche Mentalität. Also das ist ein großes Problem. Man erwartet aus diesem Kreis Arbeiterschaft, aber das ist inzwischen auch ja beim Bürgertum so, man erwartet nichts von der Kirche. Und da geht man also auch nicht in die Kirche hinein und wirkt dort nicht mit. So gibt es eben diese Milieuverengung in den Kirchen. Aber das ist ein weites Feld, Luise.
Aber das ist sehr spannend, weil es ja doch die Frage stellt, wie geht's weiter? Also als ich noch studierte, das ist jetzt 15 Jahre her, war es eher so, dass die Wissenschaftsverliebten dann nicht in die Kirche gingen, weil es ihnen zu weit weg war von dem Studierten. Und jetzt berichten Sie vom neuen Trend, der auch bei uns in der Schweiz anzutreffen ist, dass also dezidiert fromme junge Menschen Theologie studieren, aber nicht mit dem Willen, eben eine historisch-kritische Exegese zu lernen oder eben eine aufgeklärte Kirchengeschichte zu lernen, sondern quasi, wie Sie gesagt haben, unten durch. Also ist das Projekt der Akademisierung der Theologinnenschaft damit gescheitert?
Ich könnte ja sagen, fragen Sie mich was Leichteres, aber ich will mal versuchen zu antworten. Das Problem war ja schon zur Zeit Melanchthons vorhanden, dass es Leute gab, die sagten, was sollen wir denn Sprachen lernen? Was sollen wir denn alles das machen? Wir wollen doch predigen. Wir wollen doch auch theologische Erkenntnisse unmittelbar umsetzen und vermitteln. Und Melanchthons Betonung, dass man das pädagogisch machen müsste, und die andere, dass man eine bestimmte Bildung haben muss, zielte ja in eine doppelte Richtung. Pädagogik, das heißt, man muss die Menschen da abholen, wo sie sind und nicht einfach von oben nach unten. Ich würde so sagen, im Blick auf heutige Fragestellungen, weil er die Befürchtung hatte und das auch gesehen hat, dass wenn man Theologie und Religion an sich betreibt, ohne eine ganz bestimmte humane Bildung, dann Theologie und Religion sehr nah an Gewalt ist. Die Gewaltsamkeit, die ja immer da ist, wo man sagt, ich habe die Wahrheit und die muss eben durchgesetzt werden. Damit musste ja Melanchthon sich sein Leben lang auseinandersetzen. Von da wurde er ja immer wieder auch angegriffen. Und er wollte jetzt ja nicht mit Bildung die Offenbarung relativieren, sondern er wollte deutlich machen, dass Offenbarung, also sagen wir Religion, christlicher Glaube, auch etwas zu tun hat mit humanem, mit menschlichem Umgang miteinander. Von da aus war er immer wieder eine Zielscheibe für die überzeugten Lutheraner, die sagten, ja, der ist ja ein Kompromissler, der gibt ja immer nach und der läuft ja immer davon, wenn es schwierig wird. Wir aber bekennen und wir stehen für die Wahrheit. Das war für Melanchthon seine Überlegung. Die Betonung von Bildung und Kultur war nicht, um jetzt die Wahrheit abzuschwächen, sondern eben um deutlich zu machen, die Wahrheit ist eben dann auch Wahrheit und muss dann auch in menschliche Aussagen eingebettet werden und nicht mit Gewaltsamkeit über die Menschen kommen.
Der Begriff, der dazu passt, ist der Sophrosyne, der Besonnenheit. Ja. Und die Geschichte habe ich von Ihnen, dass gerade der Melanchthon mit diesem Begriff, der ja seit der Antike eine Rolle spielt, so viel anfangen konnte. Und das passt jetzt genau sehr gut dazu. Eben nicht dieses Schwärmerische, nicht das Militante, sondern eben einen Schritt zurück.
Die Sophrosyne, die Besonnenheit, die Bescheidenheit, die Demut, was man alles, was alles dazugehört. Er war jetzt selber davon überzeugt, je mehr ich mich mit Wissenschaft befasse, je mehr ich mich mit den Texten befasse, der Antike, das war die christliche und die heidnische Antike, desto bescheidener und demütiger werde ich, desto mehr erkenne ich, dass ich sozusagen nicht aus mir selbst alles habe, wie viel eben an Wesentlichen schon früher gedacht und geleistet worden ist. Der Umgang damit macht bescheiden. Das versuchte er eben auch den Studierenden deutlich zu machen. Es ist nötig, dass man den Texten, mit denen man umgeht, dass man denen vorsichtig, zurückhaltend begegnet. Dass man eben mit Texten wie mit lebendigen Menschen umgehen muss. Die können sich ja nicht wehren. Man kann sich sozusagen, man kann sie sehr schnell vergewaltigen und dann für dieses und jenes heranziehen. Und ich fand dann eine schöne Bemerkung von Melanchthon, wie er an einer Stelle mal schreibt, wenn so die Barbaren, also die Ungebildeten, sich den Sprachen oder überhaupt der Wissenschaft nähern, dann ist wie wenn man das ein Schwein durch ein Rosenfeld jagt. In der Hinsicht war er durchaus auch ein elitärer Mensch.
Ja, auf das Elitäre wollte ich noch zu sprechen kommen, weil das ist ein Vorurteil, was sich ja irgendwie bis heute gehalten hat. Der etwas abgehobene Wissenschaftler und nebendran, es ist ja auch immer dieses Zweigestirn Luther und Melanchthon, der hemdsärmelige Luther, der auf den Tisch haut und derbe Sprüche auch mal klopfen kann. Und da bin ich in Ihrem Buch eigentlich belehrt worden, dass er ja doch sehr direkt mit den Menschen arbeiten konnte. Also heute würden wir ihn vielleicht einen Mediator nennen in der Konfliktlösungstheorie, ihm das sehr zugutehalten. Oh. Ja. Loben, dass er zum Beispiel, als diese Privatmessen abgeschafft werden sollten, nicht diese Messen verteidigt hat, sondern die Menschen, denen das am Herzen lag. Also er hat da Rücksicht genommen auf die religiösen Gefühle. Heute würden wir von religiöser Toleranz sprechen, gegenüber Praktiken anderer Religionen oder Konfessionen.
Ja, das finde ich auch. Auch deshalb habe ich das ja mit dem Buch angefangen, mit den zwei Bildern, Standbildern in Wittenberg auf dem Marktplatz, die da stehen, Melanchthon und Luther. Sie sind jeder auf seine Weise ganz etwas anderes. Melanchthon ist immer der Meinung gewesen und hat das eben immer wieder auch verteidigt. Wir sind die eine wahre christliche Kirche, die römisch-katholische, ist von der Wahrheit abgefallen. Wir müssen aber jetzt sozusagen um sie werben, dass sie ihre eigenen Irrtümer aufgibt und sich wahrhaft erneuert. Aber, und damit ärgert er wieder seine eigenen Leute, nicht alles, was von deren Seite kommt, ist falsch. Wir haben auch Fehler gemacht, dass man viele Dinge schnell abgeschafft hat, ohne sie in einer Gelassenheit, einer gewissen Toleranz, wie Sie sagen, bestehen zu lassen. Also er war bemüht, nach beiden Seiten hin ausgleichend zu wirken, aber das heißt nicht, dass er keinen Standpunkt hatte. Also man könnte sagen, dass Melanchthon Zeit seines Lebens gegen die terribles Simplificateur gearbeitet hat, die schrecklichen Vereinfacher, die immer gleich wussten, das ist richtig, das ist falsch. Das hat ihn eigentlich sein Leben lang belastet. Das Ganze ging ja immer auch nur auf Kosten eines idealisierten Luther, den es so nie gegeben hat.
Diese Mahnung zur Besonnenheit, die hat ihm ja aber auch dazu geführt, dass er recht polemisch werden konnte, zum Beispiel gegenüber Zwingli. Den fand er doch zu militaristisch. Er ist ihm mal begegnet, wie Sie schreiben, Martin Kreschert, in Ihrem Buch. Da ist der Zwingli tatsächlich mit der Rüstung aufgetaucht und das fand der Melanchthon
also... Waffenrock, also einen schwarzen Waffenrock mit langen Degen an der Seite, den hielt er für einen Politiker. Und eigentlich nicht für einen Theologen. Aber das war das eine, was also Melanchthon außerordentlich missfiel. Und das andere war eben, dass er eine Theologie hatte, die speziell dann nachher in der Abendmahlsfrage, die er einfach als rationalistisch empfand. Also das, was Melanchthon bei allem rationalen Durchdringen in der theologischen Wahrheit immer beschäftigt hat, dass wir es doch mit Mysterien, mit Geheimnissen zu tun haben. Da war er der Meinung, davon hat Zwingli nichts verstanden.
Ein bisschen besser verstanden hat er sich zumindest in späteren Jahren mit Ökolampaert, dem Basler Reformator, der wiederum mit Butzer, dem Straßburger Reformator, eng zu tun hatte. Was unterschied denn das? War das auch der Humanismus vom Ökolampaert, der es dem Melanchthon einfacher gemacht hat, mit diesen Oberdeutschen, also Straßburg-Basel, zurechtzukommen?
Also der Humanismus ist sicher das einende Band gewesen. Bei Ökolampaert kam hinzu, dass sie einen ziemlich ähnlichen Weg gegangen waren. Ökolampaert hatte auch von Reuchlin gelernt. Ökolampaert war Kenner des Griechischen und vor allen Dingen, was eine große Rolle spielte, Ökolampaert hat dann durch seine Studien über das Abendmahlsverständnis in der alten Kirche, also in den ersten Jahrhunderte, Melanchthon sehr nachdenklich gemacht. Ökolampaert hat Melanchthon vorgehalten, also weißt du, deine Vorstellung, das ist so die lutherische Vorstellung, also die leibhaftige Gegenwart Christi in den Elementen Brot und Wein, dass du so behauptest, das sei die Auffassung der alten Kirche gewesen, das stimmt einfach nicht. Es hat das diese Auffassung gegeben, aber es hat durchaus auch Auffassungen gegeben, die in irgendeiner anderen Weise der Gegenwart Christi, der Gegenwart des Heiligen Geistes, das Verständnis der Realpräsenz, also der realen Gegenwart Christi gehabt haben, also keineswegs nur in dieser engen Anbindung und Einbindung, muss man genauer sagen, wie bei Luther, was Melanchthon zunächst mal auch vertreten hat. Und dadurch ist Melanchthon nachdenklich geworden und hat dann noch umgelernt. Nichts verabscheue ich so sehr, schreibt Melanchthon mal, als Urheber eines neuen Dogmas zu sein. Also man will in der einen alten Kirche bleiben. Und diese Auffassung, die bei Ökolampaert, bei Butzer, dann eben auch bei Calvin da ist, die hat sie doch näher zueinander gebracht und hat die Distanz zu Luther, der in zunehmendem Alter umso starrer und auch verärgerter an seiner Position festgehalten hat, diese Distanz verschärft.
Trotzdem hat es dann noch über 450 Jahre gedauert, bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es ist noch keine 40 Jahre her, dass Reformierte und Lutheraner überhaupt zusammen Abendmahl feiern, ganz offiziell. Und ich kenne einige, die es bis heute nicht tun würden.
Das hängt damit zusammen, dass nach dem Tode von Luther die lutherischen Theologen auseinandergebrochen sind in verschiedene Richtungen, aber eben zwei große, die Gnesio, die echten Lutheraner, wie sie behaupteten, und die Philippisten. Und die Philippisten, also die Schüler und Anhänger Melanchthons, sind dann ja in ganz hohem Maße zu den Reformierten geworden. Das heißt, sie haben sich partiell dem Calvinismus geöffnet.
Von Calvin, dem Genfer Reformator Johannes Calvin, überliefern Sie in Ihrem Buch Martin Kreschert ein wirklich anrührendes Zitat. Das sind Sätze, die Calvin nach dem Tod Melanchthons niedergeschrieben hat. Hören wir uns doch dieses schöne Zitat einmal an.
O Philipp Melanchthon, zu dir, der du jetzt bei Gott lebst, rufe ich, bis ich mit dir in seliger Ruhe versammelt sein werde. 100 Mal hast du gesagt, wenn du von der Arbeit ermüdet und von Verdrießlichkeiten bedrückt den Kopf freundschaftlich an meine Brust gelegt hast, ach, wenn ich doch an dieser Brust sterben dürfte. Und ich habe nachher 1000 Mal gewünscht, es möge doch geschehen, dass wir beisammen wären. Gewiss wärest du dann mutiger gewesen, um Kämpfe zu bestehen, und beherzter, falsche Anschuldigungen für nichts zu achten.
Das ist ja geradezu zärtlich. War das so ein...
Sie haben sich ja nicht so oft gesehen, aber sie haben sich auf Anhieb verstanden. Eine Freundschaft auf den ersten Blick, die Chemie stimmte von Anfang an.
Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ja beide eigentlich eine ähnliche Arbeitsaufgabe hatten. Also auch Calvin, Reformator der zweiten Generation, jemand, der eigentlich die Reformation schon vor sich hat und nun gestalten muss, in Gesellschaft umsetzen muss. Und das hat ja Melanchthon eigentlich auch versucht mit dieser Schulreform.
Calvin hat es leichter, denn er war ja damals in Straßburg. Calvin hatte also ein wunderbares Experimentierfeld. Also er hatte ja da im Zentrum von Straßburg St. Nikolaus, also die Nikolaikirche und Gemeinde. Da hat er eben Kirchenzucht geübt, politisch. Das kam dann später in Genf. Und insofern konnte er auch leichter sagen, Melanchthon, mach doch mal. Dass er aber, Melanchthon in Sachsen mit einem Kurfürsten es zu tun hatte, der nun in einem großen politischen Ensemble eine Rolle spielte. Und das hat Calvin so nicht gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Melanchthon manchmal gedacht hat, ach, du hast es doch viel leichter und du machst es auch wunderbar, wenn ich auch nur so schön könnte. Hypothese.
Wir müssen immer versuchen, nochmal zusammenzufassen, wer Philipp Melanchthon war. Sie haben Ihrem Buch ja den Untertitel gegeben, Theologe, Pädagoge und Humanist.
Er war von Ausbildung und Herkunft Humanist. Er gehörte zu der großen humanistischen Bewegung, die die Intelligenz der damaligen Zeit auch im Deutschen Reich und darüber hinaus bewegt und geprägt hat. Er ist auf diesem Boden, der ein anderer war als der Luthers vom Mönchtum herkommend, er ist auf diesem Boden Theologe geworden und hat durch den Anstoß von Luther und die Reformation, die Rechtfertigungslehre, seine Lebensaufgabe darin gesehen, diese Botschaft Gottes Liebe zum Menschen voraussetzungslos und vorbehaltlos, dem der Mensch sich anvertrauen und zuwenden kann, also das meint Glaube, dieses Lehr- und Lernbar zu machen. Und da kommt eben der Pädagoge ins Spiel. Nicht, das ist sowas für intelligente und elitäre Abgehobene, sondern das soll möglichst vielen vermittelt werden. Und dazu muss ich Pädagoge sein. Ich kann nicht Ihnen immer von der Liebe Gottes erzählen. Ich muss Ihnen auch mal sagen, also Liebe Gottes heißt auch, dass euer Verhalten sich entsprechend anders darstellen muss. Dass ihr nicht tun und lassen könnt, was ihr wollt, sondern dass ihr eben mal erschrecken müsst auch davor, wenn euer faules und geistloses oder sinnloses Leben nicht einfach so weitergehen kann. Also so würde ich meinen, greift eines dieser Elemente, Theologe, Pädagoge, Humanist ineinander und macht die bedeutende Gestalt von Philipp Melanchthon aus.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.